Da ist Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Ihr Quartierradio.
Ich lese Ihnen das Bild vom Sonntag, am 30. Oktober. Der Zürcher Stadtrat hat die letzte Woche für die Aussenrenovation der Villa Egli an der unteren Höchstgrenze insgesamt 8,5 Millionen Franken bewilligt. Im nächsten Frühling will man mit den Bauarbeiten anfangen. In Hirslanden ist für den Freitag, 9. Dezember, die Durchführung vom ersten Hirslanden Weihnachtsmarkt geplant. Mit einer 100 Franken Teilnahmegebühr kann man als Märtfahrer mitwirken. Wer Interesse hat, einen Stand zu führen, kann man Werner Fischer anrufen auf die Nummer 53 73 10. Ich wiederhole, 53 73 10. Am Freitag fängt im GZ Riesbach ein 8-teiliger Stildramkurs an. Für 160 Franken kann man eine solche Blechtrommel auch mieten. Im GZ kriegt man nähere Auskunft. Heute Nachmittag am 5. ist in der Neumünster Kirche der Start zum Orgelkonzert Zirkus 1988. Der Horgener Organist Jakob Witwer spielt Werk von Frank und Messien. Konzertbeginn also am 5. im Neumünster bei freiem Eintritt. All die Sonntagnachmittagskonzerte dauern etwa eine Stunde. Heute Abend kann man im Seefeld-Tanzprojekt noch einmal eine Tanzperformance zum Thema Männer sehen. Der Taiyuka Ishide, der teils in Paris, teils in Japan lebt, führt einen Butu-Tanz auf. Im zweiten Teil kann man den Marc Wetter erleben in 14 Minuten. Der Abend fängt heute am 8. an der Seefeldstrasse 108 an. Im Riesbacher Seniorentreff vom Mann hält der Alfred Hessler um 2:30 einen Vortrag. Er redet zu «Das unausweichliche Schicksal – Leben mit dem Sterben». Den Seniorentreff findet man an der Düfferstrasse 146. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören das Quartierjournal vom Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Der Kabarettist und Autor Dieter Hildebrandt kommt in unser Quartier. Am Dienstag liest er im Millers Studio aus seinem Buch «Was bleibt mir übrig?». Der Autorenabend fängt am Punkt 8 an. Die Musikküche vom Mittwoch bringt im GZ Riesbach ein Gastspiel von der Gruppe Ragazzi. Am 7. fängt ein Risottofest an und anschliessend spielt die Band. Bleibt noch beim Gemeinschaftszentrum an der Seefeldstrasse 93. Dort ist am Donnerstagabend Vernissage von einer Gemeinschaftsausstellung vom Thema Gesichter. 10 Personen aus dem Quartier haben sich dem Thema gestellt. Was dabei rausgekommen ist, kann man am Donnerstagabend am 8. sehen und anschliessend dann noch bis am 26. November. Sogenannte Ensemble, eine achtköpfige Klassiformation, unter der Leitung von René Carlen, tritt am Donnerstagabend in Millers Studio auf. Sie stellen das Werk von 5 jungen italienischen Komponisten vor. Die Vorstellung mit Eintrittspreisen von 10 oder 15 Franken fängt am Donnerstag am 4. ab 8. an. Zum Schluss noch ein Blick auf kommende Freitag und Samstag. Da ist wieder Hottinger Basar und Flohmärt im Kirchengemeindehaus Hottinger an der Asylstrasse. Am Freitag von 2 bis 6 und am Samstag von 9 bis 3. Am Samstag führt dann auch die Kirchengemeinde Balgrist ihren Basar 88 im Kirchengemeindehaus durch. Und am Abend am 6. wird vom GZ Riesbach der Räbli-Lichtli-Umzug 88 gestartet. Ein Ereignis, was sowohl für die Kleinen wie die Grossen auf die lange Novemberabend einstimmt. Damit sind wir am Ende vom heutigen Quartierjournal. Wir lesen das Bild dann noch einmal am Schluss vom heutigen Programm. Neue Nachrichten aus dem Quartier hören Sie immer am Donnerstag am 8. Wir berichten dann über Quartierrundgang vom Stadtrat. Es wird bekanntlich am Donnerstag der Vorstand vom Quartierverein Riesbach besucht. Morgen Abend am 8. wiederholen wir ein Porträt vom Haus- und Personenservice an der Klärstrasse. Und jetzt anschliessend haben wir dann nach einem Musikstück ein Interview mit dem Herrn Frey und dem Herrn Gosswiler und der Nathalie, am Marc und dem Marcel. Und jetzt hast du noch ein Musikstück, um uns einstimmen. Grüezi miteinander. Sie hören Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Wir sind jetzt hier im Studio und haben viele Gäste. Und zwar handelt sich das Interview um ein Biotop bei der Reab oben. Wir haben hier den Herrn Frey, unseren Biotop-Spezialist, den Herrn Goswiler, ist Primarlehrer und drei Schüler. Und da haben wir den Marco, den Marcel und Nathalie. Als erstes würde ich gerne den Herrn Frey fragen, allgemeine Sachen über ein Biotop und was ein Biotop überhaupt ist.
Ein Biotop ist ein Lebensraum, wo charakteristische Merkmale hat, wie eben zum Beispiel ein Moor, wo es auch unter dem Moor ganz verschiedene Biotope gibt. Es gibt Hochmoor und es gibt Verlandungsmoor, wie es zum Beispiel am Katzensee gibt. Aber es gibt auch andere Biotope, also Nassbiotope, wie zum Beispiel das, was wir jetzt machen in der Realbobbe, ein ehemaliger Teich, der zugeschüttet worden ist. Es ist ein Lebensraum für bestimmte Pflanzen und Tiere, wo vielfach nur in diesen ganz bestimmten Biotopen vorkommen.
Aber früher war es doch ganz normal, dass irgendwie Tiere in diesen Teich vorkommen sind. Was sind denn für Faktoren, die einfach da sein müssen? Wissen das echt chillen? Was für Faktoren da?
Also die grössten Faktoren waren, vor allem bei diesen ganz grossen Biotopen, die es früher gab, ist die Entwässerung. Ich würde sagen, die Lindebene ist eines der grössten Beispiele. Das war früher eines der grössten Sumpfgebiete, wo regelmäßig überschwemmt worden ist und trotzdem mal für die Landwirtschaft nutzlos war. Und das ist dann entwässert worden. Das ist eigentlich der grösste Verlust von der Biotop. Andere Sachen sind unser Beispiel von der Realp, wo es aus Nachlässigkeit zugeschüttet worden sind. Und da können vielleicht die Kinder sagen, was passiert ist und was rausgekommen ist beim Graben.
Marcel, willst du vielleicht mal anfangen, was die ersten Erlebnisse waren an dem Biotop an der Realp oben?
Also wir haben ganz am Anfang 6 Nachthäfer rausgenommen.
6 Nachthäfer, ja, wie meinst du, sind dann die dort reingekommen? Okay.
Reingeschmissen mit Lastwagen von oben runter. Mhm. Und sie sind eingeschüttet.
Und dann einfach aus Rücksichtslosigkeit, ja. Haben da noch mehr so lustige Schätze dort reingefunden?
Also ich, wo ich gegraben habe, habe ich also ein Champagnergläser und Flaschen gefunden.
Ist ja wahnsinnig. Und du hast auch so Sachen gefunden, Nathalie?
Also Bachstein habe ich gefunden und Eisendraht hat es auch gehabt. Das war ganz gefährlich.
Wieso eben auch so, dann?
Also man hat sich da können schneiden.
Mhm.
Und auch Bierflaschen habe ich gefunden.
Und dann ihr seid immer freiwillig dort angegangen, um helfen, den Teich wieder in Ordnung zu bringen?
Ja.
Ja.
Also es ist so freie Nachmittag, ich bin einmal zu euch gekommen und dann haben sie sich lustig gemacht über mich, Herr Gosswiller, dass ich in den Halbschuhen gekommen bin. Und dann haben sie gemeint, ja, das sei jetzt so ganz typisch, ja, Leute, die nicht rauskommen, keine Ahnung haben.
Ja, wir sehen natürlich im Biotop am liebsten Leute, die mit Stiefeln kommen und die ein Werkzeug in die Hand nehmen. Und die Sprüche, die ich dort rausgelassen habe, haben natürlich nicht nur ihnen gegenüber,
ja,
sondern allen, die dort ein bisschen zuschauen und finden, wir sagen ein bisschen Grüsel. Die meisten, die nämlich dort vorbeigelaufen sind, die wir da gegraben haben, haben gesagt, dass eine beispiellose Sauerei ist und wir und haben da gar nicht gewusst, was wir eigentlich tun in diesem Dreck hinein.
Können Sie uns vielleicht noch erzählen, wie Sie überhaupt zu dem, also in Anführungszeichen, Dreckchen kommen? Was das für ein Projekt ist?
Ja, das Dreckeln war sicher nicht das grosse Bedürfnis, das ich von Anfang an hatte. In der Schule haben wir ja einen Auftrag. Der heisst Naturkunde. Im weitesten Sinne ist einer von diesen Unterrichtsgegenständen, wo wir die Natur kennenlernen sollten. Das ist in diesen 4 Wänden der Schule sicher möglich, mit Film und mit Tonbändern und mit vielen schönen Büchern, die wir heute haben. Aber dem Auftrag können wir nur gerecht werden, wenn wir auch wirklich die Natur an Ort und Stelle anschauen.
So konkret anpacken, ja, dass eine Beziehung entsteht, haben Sie mir gesagt.
Ja, und das haben wir schon immer probiert. Wir haben ja einen Schulgarten und wir können ja da vom Riesbacher Quartier aus an See und wir sind gleich in der Natur im Tobel. Aber das Anschauen alleine, das ist ja schon viel besser als nur das Lesen und das Hören. Das direkte Begegnen und selber suchen, das ist schaurig wichtig. Aber das Tun ist dann nochmal ein Schritt, wo einfach viel besser reingeht und wo uns eine Beziehung viel klarer gibt zu der Natur. Und wir lernen sie viel besser kennen, wenn wir auch etwas machen und helfen können. Die Natur ist ja für uns da, sie tut viel für uns, ohne dass wir es merken. Und sie braucht eben auch uns, dass wir etwas tun dafür. Und das ausprobieren, das ist eben nicht so eine einfache Sache. Man kann nicht überall irgendwo rein trampen und grübeln. Man muss auch noch wissen, wem das Ganze gehört und wie man das macht. Und dazu hat uns der Herr Frey schon seit Jahren geholfen. Er hat ja so einen Biotop gepflegt am Katzensee unten, im Hansiried. Ganz im Verborgenen hat er seit 30 Jahren dort Natur erforscht und der Natur geholfen, dass sie sich auch entfalten können. Erzähl doch noch etwas, Werner, was du dort unten 30 Jahre lang eigentlich gemacht hast, was für Ziel du hast dort unten, um deine Freizeit dort zu verbringen.
Ja, das war eigentlich eine Idee vom Kollegen von mir. Er hat Botanisch Gärtner gelernt am Botanisch Garten Zürich. Und wir sind als Kind, ich habe dort lange Zeit an der Wendthalerstrasse gewohnt, haben wir noch die Möglichkeit gehabt, an Katzensee zu gehen, an Katzenbach, wo wir sind Tubifex holen als Fischfutter für unser Aquarium. Wir haben die vielen Kiesgruben in Regensdorf, wo es sogar in einem Kiesgruben noch Bitterling hatte, den man heute fast nicht mehr findet. Und dann haben meine Eltern Leute kennengelernt, die in dem Hansiried bereits einen Platz Land hatten, im Eigentum sogar noch. Die haben das ganz billig gekauft. Und der Mann hat vor und während dem Zweiten Weltkrieg Dorf gestochen zu Brennzwecken.
Was heisst Dorf gestochen?
Dorf gestochen, also wie man es früher vielfach gemacht hat, Dorf in so Klötze gestochen und dann im Turbenhäuschen zum Trocknen aufgelegt und die gebraucht hat wie Brücke zum Führen. Durch das ist das Hansiried immer wieder freigestochen worden. Es sind frische Teiche entstanden, an anderen Orten ist wieder zugewachsen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war dann kein Brennstoffmangel mehr da gewesen. Wir haben auf Ölführung umgestellt. Dann sind die Teiche zugewachsen und es war ein riesiger Verlust für die Natur dort unten, weil es hat sich dann eine Säcke breit gemacht und der Schilf und dann hat es wie eine Monokultur gegeben. Wenn man so drüber hineingeschaut hat, hat es ausgesehen wie ein Weizenfeld. Und dann die Leute, die aber da unten geblieben sind, das als Hobby behalten haben, haben dann ihre Teiche frei behalten. Und wir haben uns dann dafür interessiert und haben von der Stadt in Pacht ein Stück Land bekommen. Und haben dann so ein verlandetes Stück ausgestochen, auch mit dem Spatten, wie die Dorfstecher früher. Und haben so einen Teich geschaffen und haben den in all diesen Jahren unterhalten.
Und dann haben sie dort ganz viele verschiedene Tiere. Das war jetzt der richtige Biotop, der gelaufen ist. Also
ja.
Mit Frösch und ich weiß gar nicht, was alles da drin hat.
Ja, es ist uns vor allem darum gegangen, weil der Kollege Botanisch Gärtner war, wieder möglichst viel Sumpf- und Wasserpflanzen anzusiedeln, die früher bei uns heimisch waren. Und vor allem auch die Amphibien- und Reptilienfauna wieder eine Chance zu geben, weiterzuleben. Es ist dann ein grosser Unfall passiert mit der SBB. Die haben nördlich davon einen Entwässerungsgraben gemacht. Und jetzt sind in der Wanderung sind Tausende von Krotten und Frösch gestorben, weil die sind in den Graben runtergefallen und nachher nicht mehr rausgekommen. Und das hat einen Wahnsinnsrückschlag gegeben in diesem Gebiet. Wir haben jahrelang...
Wann war denn der Unfall gewesen?
Der ist im 69 ist das passiert. Da ist einfach, weil das Bahngleis in Gefahr war, hat man bergseitig einen tiefen Entwässerungskanal gemacht mit Betonelementen. Und auf der Wanderung im Frühling sind dann die Krotten und die Grasfrösche in den Kanal runtergejuckt und nicht mehr raufgekommen, weil es zu tief war. Und nachher, wo die Sonne gekommen sind, sind sie vertrocknet. Und das ist viel spät entdeckt worden. Ich war dort mal im Ausland. Und dann haben wir gar keine Krotten mehr gehabt. Es hat auch heute selber
also sind wirklich keine Krotten
mehr. Ja, die sind auch nicht mehr gekommen. Und den Grasfrosch hat man nur noch ganz vereinzelt gefunden. Und wir haben dann versucht, die einzelnen Gelege, die gefährdet sind, der Grasfrosch leicht an den unmöglichsten Orten. Der geht in so 15 cm tiefe Pfützen rein, leicht ab und vielleicht 14 Tage später ist die Pfützen ausgetrocknet, weil es meistens im Frühling viel mehr Wasser hat. Dann ist es uns gelungen, in all diesen Jahren wieder einen kleinen Bestand an Grasfrosch heranzubringen. Die sollten also jetzt regelmäßig wieder laichen.
Mhm. Und wie ist es denn jetzt bei dem Biotop, das ihr habt? Hat es dort auch Tiere?
Ja, da ist der Grasfrosch ist noch da.
Ah, der Grasfrosch ist jawohl. Anscheinend sehr robust.
Ja, und, aber Krotten haben wir auch dort oben keine gefunden. Aber dort besteht sicher eine Chance, wenn der Teich wieder eine gewisse Größe hat. Das ist ja jetzt am Schluss nur noch eine kleine Pfütze, vielleicht 2 Quadratmeter übrig geblieben. Und unser Teich wird sicher 25-30 Quadratmeter gross, wenn er wieder ganz ausgegraben ist. Es kann dann sein, dass die Krotte ganz vor ihm selber kommt.
Mhm.
Wieder gehen leichen.
Ja. Hat es denn noch andere Tiere dort drin? Jetzt,
Ja, man findet regelmässig Limellen und einen Haufen Wasserinsekten natürlich.
Was war das erste?
Libellen.
Ah, Libellen.
Die kommen natürlich sofort, oder? Die finden den Weg sicher. Und das kann vielleicht Herr Gosswiller noch erzählen. Auch er und der Herr Mattes mit seiner Klasse haben den Frühling Bergmolch aufgezogen, wo wir dann dort oben ausgesetzt haben, in der Hoffnung, dass sich der Bergmolch wieder ansiedelt dort oben.
Vielleicht könnt ihr das euch sogar die Schüler erzählen.
Ja.
Wird jemand von euch von den Bergmolch erzählen? Du vielleicht?
Ich bin aber nicht in dieser Klasse.
Aber du weißt sicher auch etwas, oder?
Ja, also beim Herrn Gosswiller bin ich ein paar Mal geschaut und da sind ziemlich grösser gewesen. Bis wir das letzte ausgesetzt haben.
Mhm, ja.
Also es war so, gewesen, wir haben eben Milch bekommen, dann haben wir so ein Aquarium gehabt. Und dann haben die Milch Eier gelegt, aber mit der Zeit haben sie dann ihre eigenen Eier aufgefressen. Und dann haben wir sie müssen auch wieder aussetzen.
Bergmilch?
Ja.
Sonst hätten sie einfach alles. Mhm. Und haben da etwas beobachten können, als sie ausgesetzt haben? Wie sie vielleicht gewachsen sind? Mhm. Also, du?
Ein paar haben bei uns dann ein paar Tage später, als so, die Jungs auf dem Weg sind, gemerkt, dass sie wirklich Chime bekommen haben und hinterbei. Also haben wir immer mehr erforscht. Also wir haben schon Sachen gemerkt, einfach wie sie gewachsen sind.
Mhm. Sind ihr dann regelmässig dort angegangen, als ihr das gesehen habt?
Ja, also wir sind einfach, wenn wir Naturheimkunden hatten, sind wir manchmal gegangen schauen. Und sonst, bevor wo wir in die Schule gekommen sind, sind wir auch immer gegangen schauen.
Mhm. Was habt ihr dann sonst noch in der Naturkunde gelernt? Ihr habt, glaube ich, ein Buch gelesen, oder? Wie ist das gegangen? So als Grundlage, um überhaupt an den Biotop anzugehen?
Ja, also wir hatten so ein Buch vom Hirschpark.
Wie heisst denn das Buch?
Ich weiß es nicht mehr.
Weißt du es, Marco?
Also ich glaube, es heisst Hirschpark.
Einfach Hirschpark, ja.
Ja.
Ja, und was steht in dem Buch?
Also, das ist so über einen Wald, wo die Tiere leben und dann kommen so Bauern und dann einfach den Wald zerstören, also einfach Bäume fällen und so. Und dann müssen die Tiere also fliehen, so gesagt, sie müssen eben in einen anderen Wald gehen. Und dann gibt es eben auch so eine Reise, bis sie einfach so hier kommen.
Mhm. Was passiert auf dieser Reise, Nathalie?
Also, da müssen sie über Autobahnen und passiert so Unglück. Und einmal sind sie in einem Wald und dann hat es ein bisschen Feuer gegeben und so.
Hat es was
gegeben? Also ist ein Brand losgegangen.
Ja.
Und dann sie haben so, ja, ich weiß nicht wie viele Autobahnen, einfach so 2 Autobahnen müssen überqueren.
Mhm, bis sie in dem Naturschutzgebiet, das man ihnen zur Verfügung gestellt hat, oder?
Mhm.
Der Hirschpark ist das. Das ist so ihr Lebensraum und das ist eigentlich auch das, was ihr jetzt in der Rehab oben machen wollt. So einen kleinen Hirschpark, oder? Stimmt das auch aus Wille?
Ja, wir haben einfach in dieser Geschichte gehört, wie Tiere von der Zivilisation der Menschen immer mehr in die Enge getrieben werden und der Lebensraum immer kleiner wird. Und dass wir darum, die Menschen müssen sorgen dafür, dass die Räume, die noch da sind, ganz besonders geschützt werden und dort die Menschen eben den Tieren ihren Raum lassen und sich nicht einmischen mit Bauten oder mit Störungen von Lärmen und Verkehr. Und wir haben in unserer Umgebung ja auch viel Gefahren für Tiere. Wir kennen die ja überall, wie sie verschwunden sind aus unseren städtischen Räumen. Und haben jetzt die Möglichkeit gehabt, durch das Biotop auch so eine Art Park zu gestalten. Wir haben dann gesagt, wir machen einen Molchpark, weil man mit der Frey uns ja Milch gebracht hat.
Ja.
Und die 50 jungen Milch, die wir in unserem Aquarium aufgezogen haben, die haben wir dann in diesem kleinen Biotop ausgesetzt.
Und also das eigentliche Ziel von dem Biotop ist ja eigentlich zu einer Umwelterziehung, ein Umweltbewusstsein, oder?
Ja, die Kinder wollen ja nicht einfach nur zuschauen, sie wollen selber etwas machen. Wenn sie merken, es ist irgendetwas nicht gut, dann wollen sie das sofort verbessern und verändern. Unsere Kinder haben den Mut und die Zuversicht, dass unsere Welt muss schön und gut bleiben. Und alles, was rundum an Bedrohung und an Zerstörung sichtbar ist, das tut natürlich den Mut zerstören. Wir können den Mut nur fördern, indem wir auch gemeinsam etwas unternehmen. Wir dürfen das natürlich nicht nur den Kindern überlassen. Ich habe auch die Eltern eingeladen, zum mithelfen. Und sie sind auch zahlreich gekommen, ganz besonders die Eltern aus der Klasse von Herrn Mattes. Er hat ja den Anfang gemacht, vor einem Jahr, mit seinen Vierklässlern. Und hat viel mehr schon oben gearbeitet, als wir mit unserer Klasse. Und gemeinsam können wir das schon meistern. Den Kindern allein dürfen wir das nicht überlassen. Es waren ja auch Erwachsene, die diesen Schutt dort reingerührt haben. Früher hat man das gemacht, weil man noch gar nichts hatte. Noch keine Organisation, um diesen Schutt abzuholen. Heute tut man da viel besser informieren, wo die Leute auch ihre Abfälle hergeben können.
Aber Moment, Sie haben mir dann noch erzählt, dass während der Arbeit ist mal auch wieder einfach Zeug abgerührt worden, oder?
Ja, die Leute haben halt eben zuerst nicht gewusst, dass es Biotop ist.
Ja, wir haben halt einfach angefangen zu arbeiten dort und haben angefangen zu graben und das hat dann nicht so schön ausgesehen rundherum. Überall sind Dreckhäufen rumgelegen. Man hat das Holz zuerst einmal im Wald ein bisschen zu Häufen zusammengetan. Wir haben ja manchmal auch einen Servil am Röteln. Und dann ist es passiert, dass Spaziergänger, selbst Familien mit Kind, angefangen haben, die Knebel wieder in den Teich hineinrühren, weil es halt schön gespritzt hat. Bis dann der Herr Mattis mit seinen Schülern 6 Tafeln schreiben hat, 3 mit Schulbiotop und 3 mit Schuttablagen verboten, hat es dann etwas gebessert. Es ist auch dann ist immer wieder etwas hineingehauen worden. Aber ich glaube, vor allem die Anwohner dort oben, sie haben sicher jetzt gemerkt, um was es geht. Und wir hoffen, wir haben jetzt Ruhe.
Ja, dass der Biotop doch noch entstehen kann.
Ja.
Mhm. Gut. Sie haben noch gesagt, Sie wollen mir noch von der ganzen Vorgeschichte des Projekts erzählen. Wer hat den Anfang gemacht?
Das ja, ist der Anfang hat gemacht der Alex Stolba. Ich bin mit ihm zusammen in der Verkehrsgruppe vom Elternverein Riesbach und er ist leider vor einem Jahr gestorben. Er war der Erste, er war ja Verhaltensforscher an der Uni und er wollte schon vor vielen Jahren auf der Bauerwiese ein Schulbiotop machen.
Das wäre aber dann ein unnatürliches,
es wäre ein künstlich hergestelltes Biotop gewesen, einfach eine Mulden ausgraben, mit einer Folie einfach einen künstlichen Teich machen und dann beleben. Das haben wir dann gleich eingesehen, dass das nicht geht, weil ich kenne einen Fall in Kloten von einem Mann, der mitten in der Stadt in so einem Biotop hatte. Da ist er eingeklagt worden wegen dem Froschgequake und ist dann vor erster Instanz verloren. Hat es dann weiterziehen und hat gemerkt, dass es chancenlos ist und hat dann aufgegeben und ist mit seinen Fröschen abgefahren.
Das ist schon lustig, also das Auto stört nicht, aber ja, wenn dann so ein Froschgequake da ist.
In der Zwischenzeit gibt es ein Urteil in Basel, wo also der Froschhalter Recht bekommen hat. Oh. Also auch dort hat sich etwas geändert. Dann haben wir vernommen, dass in der Lenkoben neue Sportplätze gemacht werden und dass ein Rest von dem Areal übrig bleibt. Und da haben wir sofort gesagt, wir gehen dann mal schauen, vielleicht können wir dort ein Biotop machen, es wäre ja immer noch im Quartier. Wir sind dann an die Stadt gelangt, vor allem ans Gartenbauamt. die haben uns dann eine Abfuhr erteilt, weil sie haben das Areal für etwas anderes vorsehen wollten. Haben uns dann aber den Vorschlag gemacht, wir können dann mal einen Rundgang machen. Sie haben noch mehrere Objekte, die sich für so etwas eignen würden. Es hat dann eine Sitzung gegeben mit dem Chef vom Gartenbau, mit dem Herrn Stünzi, mit dem Herrn Giger, Sachbearbeiter Naturschutz, und dem Herrn Keller, Präsident. Und da ist dann beschlossen worden, dass die U3-Gruppe vom Schulamt, die sich vor allem mit solchen Projekten befasst, uns dort unterstützen. Und dazu ist es dann gekommen, dass wir bei einem Rundgang den Platz ausgewählt haben in der Realprobe, wo wir ein Biotop machen
können. Wieder neu aufbauen.
Ja.
Sie haben gesagt, dass die Eltern auch noch sehr interessiert waren, Herr Gosswiller.
Ja, sie haben uns unterstützt auf alle Arten. Wir haben amix auch das Neune bekommen, wo Eltern zum Teil gebracht haben. Und es hat also sogar Mütter gegeben, die ihre Stiefel angelegt haben und gekommen sind, zwei, drei Stunden lang diesen Schutt rausholen. Der Anfang, den wir jetzt hier machen, der ist besonders schwer. Es ist da am Tisch ja, gar nicht auszumalen. Und die Hörer, die jetzt da vielleicht beim Kaffee sitzen, haben ja auch keine Ahnung, was das für ein Dreck ist. Es ist dann eine Mutter gekommen, auch mal schauen, und hat also ganz spontan ihren Gefühl müssen Luft lassen und hat gesagt, also dass das so grusig ist, das hätte ich nicht gedacht. Und ich begreife sie. Wir sind gestanden vor Dreck, wenn wir am Abend aufgehört haben. Die Mutter, die mal helfen wollte, die wollte mit dem Tram heim, wie sie kam, und hat sich nicht getraut, sie ist durchs Doppel abgelaufen mit ihren Kleidern ins Seefeld zurück. Das müssen wir jetzt halt einfach am Anfang noch durchstehen, bis der Schutz draußen ist. Werner, warum muss man eigentlich das alles rausräumen? Also, man sieht ja von diesem Zeug eigentlich nichts mehr. Das Gras ist ja drüber gewachsen.
Ja, vor allem, wenn wir wieder ein bisschen Wasserfläche bekommen. Zudem wissen wir ja nicht, was für Gift alles in diesem Dreck drin ist.
Also was für Gift? Das ist von den Abfällen, die alle reingekommen sind. Das sind so Nachttöpfe erwähnt worden.
Es hat ja Bleiröhrchen drin gehabt, vom Elektriker. Dann, vielleicht ist das früher noch nicht so schlimm gewesen, aber heute zum Beispiel bei den Baumaterialien gibt es praktisch nichts mehr ohne chemische Zusätze. Wobei das vielleicht weniger Gefahr ist. Aber es gibt eine Wasserveränderung, zum Beispiel mit dem vielen Rost, der dort drin ist. Das wir haben beim Graben manchmal schön abgezeichnet runde Rostring gesehen, wo praktisch das Eisen komplett weggerostet war. Ja. Auch das kann eine Veränderung geben vom Biotop. Und man will doch wieder einigermaßen die Ware draussen haben, dass wir annähernd einen Zustand bekommen, wie er vielleicht einmal war, wie ihn der Herr Mattis erlebt hat, als Kind noch, weil er ja in der Nähe aufgewachsen ist und er hat ja den Teich noch in den eigentlichen Ausmass gekannt, obwohl auch dort mal schon Schutt reingehängt worden ist. Mhm.
Gut. Wenn Sie noch uns irgendetwas empfehlen, um uns selber wieder ein bisschen einleben, zum ja, für zur Naturbeziehung in der Natur, vor allem für Eltern. Wahrscheinlich werden die Kinder ihnen langsam über sein, wie das mal mit der Mengenlehre war. Werden die Kinder vielleicht jetzt auch schon weiter sein im Umweltbewusstsein?
Ich glaube eben, nur durchs Begegnen, durchs direkte Begegnen mit der Natur, wenn man rausgeht und sich Zeit nimmt und beobachtet und vielleicht eine längere Zeit mal ruhig an einem Ort kann bleiben, kommt man auch einen Einblick über in den Reichtum der Natur und in das, was die Natur uns auch wirklich gibt. Eine Beziehung zur Natur kann man nicht überkommen durch das Fernsehen schauen, durch noch so gute Naturschutzsendungen. Das muss man machen. So wie es der Werner im Hansiriedus 30 Jahre lang hat. Und der hat uns ja auch darum immer in der Schule wieder angeregt, man sollte doch zu ihm rauskommen. Und hat uns die Möglichkeit gebracht, dass wir es direkt anschauen können. Und die Eltern könnt mit ihren Kindern da sehr viel machen. Man muss nämlich gar nicht mit einem Auto ein paar hundert Kilometer machen am Wochenende, um irgendetwas zu erleben. Man kann ganz in der Nähe, rund um die Stadt herum, so einige Erlebnisse machen. an einem Wasser. Das Wasser tut mich etwas, das die Kinder ganz besonders anzieht. Das Wasser ist ja ein Ursprung vom Leben. Jeder Mensch kommt, ja, wächst ja zuerst mal im Wasser auf.
Mhm.
Und das Leben hat überhaupt einmal ursprünglich im Wasser angefangen. Und das tut mich, also meine Kinder haben ganz besonders gerne immer am Wasser gespielt. Im Wehrenbach oben und rund um den Biotop herum, da gibt es so viel zu entdecken. Wenn Eltern da mit ihren Kindern sich herbegeben, dann kommen sicher alle auf die Rechnung.
Ja, und dann vielleicht, dass die Eltern ihren Kindern vielleicht doch noch erzählen können, was für eine Pflanze das ist, haben sie da so ein Buch mitgebracht?
Ja, also das Buch würde ich also zuallerletzt von dieser Sendung empfehlen. Und der Name von einem Pflänzchen und der Name von einem Tier, ich glaube auch, das muss am Ende sein von einem so einem Erlebnis. Das ist etwas, was dann aus den Fragen rauskommt, wenn man es noch ein bisschen genauer will, unterscheiden will, einen Namen geben. Zuerst kommt doch einmal einfach das Staunen und das Freude daran und etwas machen. Aber das Buch, das ist im Aare Verlag herausgegeben und heisst «Expedition Frosch». Im Untertitel heisst «Das Forscherbuch für die Tierbeobachtung an Weiher, Bach und See». Herausgegeben von Andreas Moser. Das kostet 16,80 Franken und hat ganz Haufen Anregungen, wie man kann in diesen Biotop, wo das Wasser vor allem wichtig ist, etwas erleben und etwas finden. Die Kinder können es auch selber lesen. Sie kommen Anregungen über, was sie könnten zu Hause machen, wie sie ein Aquarium einrichten können. Das ist etwas, was ihr eigentlich noch erzählen könnt. Wie wir uns ein Aquarium eingerichtet haben. Ich habe es ja extra nicht selber gemacht, damit ihr es gerade lernt. Zuerst habe ich euch das Lerien-Aquarium hergestellt und euch eine Hausaufgabe gegeben. Es ist schon ein bisschen lang seit her. Ihr müsst ein bisschen studieren. Marco?
Also sie haben uns den Auftrag gegeben, dass wir eineinhalb Handteller flachen Steine also in die Schule mitbringen. Das Aquarium.
Und dann?
Hat so einen Kübel mit also so weichen Erde drin. Und dann hat er so die Erde innen getan, also so vielleicht so 2 cm dick. Und nachher hat jeder, also aus seinem anderen Kübel, so Kieselsteine gehabt. Hat jeder können so eine Handvoll Kieselsteine rausnehmen und im Aquarium verteilen. Und dann haben auch wieder ein paar können, die, also so Pflanzen, so ein Loch, also das Loch mache im Kieselstein und dann die Pflanze rein tun und eben mit diesen Handteilen grossen Steine, also die Handteilen grossen Steine über, bei diesen Pflanzen, also rundherum tun, dass man die Pflanze nicht rausreisst.
Ja.
Und dann haben wir, wenn wir das gemacht haben, haben wir eben das Wasser reingelegt, aber wir haben die Milch noch nicht gerade reingelegt, weil das dann nicht gut tut. Dann haben wir es dann noch im Eimer gelassen. Und am nächsten Morgen haben wir es dann können ins Aquarium tun.
Mhm. Und das ist jetzt die ganze Entstehungsgeschichte vom Aquarium?
Ja.
Also, ja.
Also wir haben das nicht einfach reingelegt. Jemand hat die Hand eingetan und dann haben wir das Wasser also über die Hand gelegt, wenn man das Wasser einfach reinlegt, dass es nicht eine Schüttung gibt.
Ja, also ganz fein haben wir mit dem umgehen müssen. Wie lange haben wir das Aquarium jetzt schon? Ist es noch nicht?
Ja, wir haben dann vor der Sommerferien die Milch ja alle wieder raus tun, weil die Tiere sollten wir ja nicht länger im Schulzimmer haben als unbedingt nötig fürs Beobachten und fürs Lehren. Die Tiere gehören ja in die Natur. Es ist ja im Aquarium sind nicht alle Bedingungen ideal.
Ja, es ist vor allem der Molch lebt ja draußen. Er kann nur ins Wasser leichen. Und die erste Wachstumsphase bis zur Umwandlung leben die jungen Mölche im Wasser. Dann werfen sie die Kiemen ab und gehen zum Wasser aus. Wenn man also die Milch im Aquarium behalten hätte im Schulzimmer, wäre eine schönes Morgens, wären dann nie zum Aquarium aus und wären im Schulzimmer rumgelaufen und vertrocknet. Dann hat man sich einfach müssen entschliessen, kurz vor der Umwandlung, die Frösche in der Natur, die Milch in der Natur auszusetzen.
Also das Ziel eigentlich von so etwas ist einfach, dass man die Möglichkeit gibt, ihnen überhaupt zu wachsen, damit sie nicht einfach gerade umkommen. Und dann kann man hoffen, dass sie jetzt in der Natur wieder weiterleben können, einfach jetzt gerade in dem Biotop.
Ja, das ist kein Problem. Die kommen ohne Weiters, kommen die schon durch im Leben. Es ist wichtig, dass eben Kinder im Schulzimmer das Ganze können erleben können. Zum Beispiel das Laichen ist schon interessant. Und wie Milch die Eier an die Pflanzen anheftet, dann das Ganze ausschleifen und das Aufwachsen, so wie aus dieser minzigen Larven eben dann langsam Beine rauskommen und sich Kiemen entwickeln. Mhm. Das kann man natürlich in der Natur praktisch nicht beobachten. Für das ist die Arbeit in einem Schulzimmer natürlich das Beste.
Ja. Aber Sie könnten das auch Eltern so zum Schluss noch empfehlen?
Das ist an und für sich nicht gestattet.
Ah, das ist
das sind alles geschützte Tiere. Hingegen in der Schule darf man das machen.
Ja. Was würden Sie dann so den Eltern empfehlen, dass man statt eben so einer Autofahrt eben eine kleine Expedition macht? Also einfach so ein ganz kleiner Anfang, also einfach als Anregung.
Ja, vor allem einmal an einen Tümpel gehen, zu verschiedenen Tageszeiten und vielleicht einmal ruhig dort sitzen und beobachten. Mhm. Als Wanderer, wenn man an so einem Biotop vorbeiläuft, wird man nicht viel merken. Vielleicht hört man ein paar Vögel, die typisch sind, wie den Schilfrohrsänger. Mhm. Aber es bewegt sich eigentlich nicht so viel, außer man sitzt eben einmal dort her und tut das Zeug beobachten. Dann sieht man, dass Frösche kommen, es hat Libellen rum, die sehr nahe zu einem ankommen. Das ist klar, das ist nicht etwas für einen Autofahrer.
Ja.
Am Wehrenbach ist ja, ein Bach ist ja auch eine Art ein Biotop.
Ja.
Und ich würde es eben eine Überforderung finden von den Kindern, wenn sie jetzt da müssen, weil der Vater jetzt die Idee hat, dort oben still an der Weiher zu sitzen. Die Kinder wollen etwas tun, also sie sind sicher am glücklichsten am Bach, wenn sie dort stauen können. Und wenn dann der Vater mal selber dort sitzt und vielleicht etwas beobachtet, dann kommen sie auch. Und so lange wie sie wollen, sind sie dann auch dort bei diesem Biotop zu. Aber wichtig ist eben, dass man den Kindern Gelegenheit gibt, immer wieder an den gleichen Ort zu gehen. Unsere Kinder haben zum Beispiel immer an den gleichen Ort in die Ferien wollen. In Zürich-Oberland, an einem Ort, wo auch Milch immer zur gleichen Jahreszeit in den Sommerferien in einem alten Feuerweiher rumgeschwommen sind. Die haben sich jedes Jahr riesig gefreut, wieder die gleichen Entdeckungen zu machen. Sie waren ein Jahr älter und haben durch das auch immer mehr verstanden. Das dünkt mich wichtig, dass Kinder die Gelegenheit haben, im Laufe ihrer Entwicklung immer wieder das Gleiche mit neuen Augen anzuschauen.
Also das ist jetzt die Schlussempfehlung von Herrn Gosswiller. Dass auch irgendwie etwas mit Kontinuität uns der Natur wieder zurückbringen kann. Also ich bedanke mich zum Schluss sehr herzlich für das Interview beim Herrn Frey, beim Herrn Gosswiller und bei der Nathalie, beim Marcel und am Marco. Ich lese Ihnen jetzt nochmal das Quartierjournal.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Radio Riesbach präsentiert Ihnen das Riesbacher Quartierjournal, zusammengestellt vom Stefan Schmid.
Ich lese Ihnen das Bild vom Sonntag, am 30. Oktober. Der Zürcher Stadtrat hat die letzte Woche für die Aussenrenovationen von der Villa Egli an der Unteren Höchstgasse insgesamt 8,5 Millionen Franken bewilligt. Im nächsten Frühling will man mit den Bauarbeiten anfangen. In Hirslanden ist für den Freitag, 9. Dezember, eine Durchführung vom ersten Hirslanden Weihnachtsmarkt geplant. Mit einer 100 Franken Teilnahmegebühr kann man als Marktfahrer mitwirken. Wer Interesse hat, einen Stand zu führen, kann dem Werner Fischer anrufen auf die Nummer 53 73 10. Ich wiederhole, 53 73 10. Am Freitag fängt im GC Driesbach ein 8-teiliger Stildramkurs an. Für 160 Franken kann man so eine Blechtrommel auch mieten. Im GC kriegt man nähere Auskunft. Heute Nachmittag um 5 Uhr ist in der Neumünsterkirche der Start zum Orgelkonzertzyklus 88. Der Horgener Organist Jakob Witwer spielt Werk von Frank und Messien. Konzert beginnt also am 5 Uhr im Neumünster bei freiem Eintritt. All die Sonntagnachmittagskonzerte dauern etwa eine Stunde. Heute Abend kann man in dem Seefeldtransprojekt noch einmal eine Tanzperformance zum Thema Männer sehen. Die Takayuya Ishida, die teils in Paris, teils in Japan lebt, führt einen Butto-Tanz auf. Im zweiten Teil kann man den Marc Wetter erleben in 14 Minuten. Der Abend fängt heute am 8. Uhr an der Seefeldstrasse 108 an. Im Riesbacher Seniorentreff von morgen hält Alfred Hessler um 2:30 einen Vortrag. Er redet zu «Das unausweichliche Schicksal. Leben mit dem Sterben». Den Seniorentreff findet man an der Düforstrasse 146. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören das Quartierjournal von Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Der Kabarettist und Autor Dieter Hildebrand kommt in unser Quartier. Am Dienstag liest er im Miller Studio aus seinem Buch «Was bleibt mir übrig?». Der Autorenabend fängt Punkt 8 an.